Serial Dads, der Kinderserien-Podcast. Ja, herzlich willkommen zu einer nächsten Adventsfolge von den Serial Dads. Und wir haben heute wieder einen Gast. Und erstmal ist René wieder dabei.
Ja, aber hallo. Vierter Advent, ich habe gerade die vierte Kerze angezündet und mich jetzt hier in meinen Sessel geschwungen.
Und mit Spekulatius und Kakao wahrscheinlich.
Richtig, richtig, es duftet.
Wunderschön. Genau, und wir haben einen Gast heute und wir haben jetzt mal richtig Prominenz aufgefahren. Nach Dino-Experten und drei Fragezeichen und so haben wir jetzt mal einen richtigen TV-Star. Genau. Leute mit Kindern kennen ihn vielleicht, weil sie Kika schauen und da gibt es eine ganz tolle Serie und eine ganz tolle Sendung und zwar den Timster. Und das ist eine Kinderserie, Kindersendung für etwas größere Kinder, die sich mit Medien beschäftigen wollen. Genau, und heute ist Tim bei uns.
Ja, hallo. Wunderschönen guten Tag. Ja, danke für die Einladung, René. Danke, Birk, für die Einladung. Und ich freue mich, heute hier zu sein.
Herzlich willkommen.
Genau, und wir wollen heute über Kinderfernsehen sprechen und wir wollen über Kinderserien sprechen natürlich, weil Tim hat nämlich verraten, dass er ein wahnsinniger Kinderserien-Junkie sei und ganz viele Kinderserien schaut, sogar lieber als Serien für Erwachsene. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, natürlich. Ja, das hast du richtig in Erinnerung, Birk. Und in meiner Sendung bei Kika geht es jetzt ja auch um Film und Fernsehen. Das heißt, ich bin so ein bisschen der Nerd vom Dienst. Und dann will ich ja auch wissen, wie Kinderserien funktionieren, was da für Geschichten gerade erzählt werden und was da so alles Neues gerade erscheint.
Erstmal die Einstiegsfrage. Also als ich Also wir kennen uns tatsächlich ein bisschen aus dem Studium. Wir haben am gleichen Journalistikinstitut studiert in Hannover. Und genau. Als ich mit dem IJK anfing, war noch mein heimlicher Berufswunsch MTV-Moderator. MTV gibt es ja inzwischen nur noch unter ferner Liefen. Viva gibt es gar nicht mehr. Deshalb meine Frage, wie bist du zum Kinderfernsehen gekommen? Umweg, war das immer Berufswunsch oder wollte Viva dich nicht?
Also genau, alle meine 100 Viva-Bewerbungen sind wahrscheinlich im Papierkorb gelandet. Nein, 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 Viva hatte ich nie auf dem Schirm. Den Kika hatte ich aber auf dem Schirm. Also Birk, witzigerweise, als ich damals in Hannover während des Studiums und im Maschi gejoggt bin, tolle Joggingstrecke, da hatte ich mal so im Kopf, na, wo will ich mich mal bewerben? Was wäre so ein Arbeitgeber, der richtig cool wäre? Und dann ist der Kika da in der Top 3 gewesen. Und hinzu kommt, dass ich einfach ein harter Fan von Christoph Biemann bin, von Sendung mit der Maus, und es immer so toll fand, wie der immer Sachen lustig erklärt hat. Und dann habe ich diesen Wunsch mit mir lange mit herumgetragen. Und eines Tages im Jahr 2014 gab es eine Stellenausschreibung, ganz kurios, wie bei anderen Berufen halt eben auch, stand auf einmal Moderator gesucht, der Kika sucht bundesweit. Und darauf habe ich mich dann beworben.
Ja, das klingt sehr einfach.
Ja, und na gut, ich muss dazu sagen, in dem Bewerbungsschreiben, in diesen Anforderungen, da stand schon so drin, was soll denn da die Moderatorin oder der Moderator mitbringen? Also soll was im Medienbereich studiert haben oder medienpädagogisch was auf dem Kasten haben. Das konnte ich durch das Studium da in Hannover konnte ich abhaken. Da habe ich auch so viel mit Kinder- und Jugendmedien schon so gemacht. Also wenn es einen Kurs damals an der Uni gab, wo es um das Thema ging, dachte ich, alles klar, cool, gehe ich rein. Und soll eine Leseratte sein, gerne auch so ein kleiner Filmnerd und sehr, sehr viel Medienbezug. Und da hing ich halt davor und dachte, okay, alles klar, da kann ich überall einen Haken dran machen, das läuft ja. Also hätte der Kika jetzt eine neue Sportsendung gebraucht oder eine Abenteurersendung, wo man irgendwie auf 5000 Meter hohe Berge klettert oder so, dann wäre ich wahrscheinlich nicht der richtige Kandidat gewesen. Aber als ich, wie gesagt, diese Anforderungen gelesen habe, dachte ich, hey, da hatte ich dann das Selbstbewusstsein zu sagen, ey, das passt, das probiere ich.
Jetzt hast du ja sogar eine Sendung, die nach dir benannt ist. Also Tim's da, das ist ja schon cool. René's da würde nicht so gut klingen.
Was?
Aber das ist schon.
Birkstar. Birkstar. Aber ja, Birkstar klingt. Das, ich finde Birkstar
geht. Hört sich aber auch so ein bisschen also nach Sandalette so, an.
Eine Silbe ist und.
Birkstar? Okay. Ich finde ja, aber genau, wir bewerben uns auf jeden Fall auch mal beim Kika mit einer eigenen Sendung. René erklärt die Welt und Birkstinos oder so.
Das ist der nächste Schritt. Wir holen uns jetzt hier noch ein paar Tipps.
Das ist der nächste Schritt. Genau. Aber
ja, habt ihr schon, ja gut, okay. Jetzt wäre, was wäre euer Thema? Das wäre jetzt so interessant. Was wäre das Thema eurer Wissenssendung?
René, was wissen wir denn?
Offensichtlich nichts, sonst würden wir das hier nicht machen, ne?
Sonst hätten wir ordentliche
Berufe. Du musst uns als Sidekick irgendwie damit reinnehmen, Tim.
Als Nummern-Girl.
Cameo-Auftritte sind auch immer sehr gut, habe ich gehört.
Genau, aber so ein bisschen wie Viva. Also so nix können und dabei sein. Und lachen. Und keine Ahnung, zu enge T-Shirts tragen. Ich weiß nicht, was man bei Viva so gemacht hat. Da, komm, früher, weil ich, Gülcan Kams und Co., die sind jetzt auch nicht keine großen Moderationstalente. Die haben weniger Qualifikationsanforderungen gehabt, als du mit deinem Medienerfahrung und Leseratte und so. Ich möchte jetzt hier nicht Gülcan Kams zu nahe treten, aber ich glaube nicht, dass sie eine Leseratte ist.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie Gülcan Kams moderiert oder wie das Casting damals ablief bei ihr. Aber ich fand es einfach so interessant, dass die Anforderung vom Thema her gekommen ist. Also nicht sehr allgemein, sondern hier so schon ein starker Fokus darauf gesetzt wurde, wie die Sendung aussehen sollte. Lustigerweise kam ich als Moderator an Bord und dann ist die Sendung noch, ich sag mal so doof, 6-7 Monate weiterentwickelt worden. Also sie war noch gar nicht fertig, als ich da war. Und ich glaube, das wird nicht oft gemacht. Oft ist das TV-Produkt oder ist so ein Format fertig und dann gucken sich alle schlauen Redakteure und Redakteurinnen um. Na, wen können wir denn da jetzt vor die Kamera stellen? Und hier war es, glaube ich, halt eben andersherum. Und dafür bin ich unendlich dankbar, dass das so lief.
Ja, das ist schon toll, wenn eine Sendung quasi um dich rumgebaut wird, ne? Also für dich gestrickt und nach deinen Interessen und starken Themen eben auch gestaltet wird. Das ist schon toll. Gibt es denn da was Vergleichbares überhaupt?
Es ist was sehr Klassisches, was YouTube und YouTube-Kanäle auszeichnet. Also, dass du da über die Person halt gehst.
Aber so im linearen Fernsehen, wenn du jetzt von diesen ganzen Talkshows mal absiehst, würde mir jetzt spontan nichts einfallen. Das ist schon sehr einzigartig.
Du hast halt schon überall eine starke Personenmarke. Ich denke jetzt so an Checker Tobi oder Checker Julian. Na, da, klar. Das Besondere ist ja auch noch, dass halt eben, aber das kann ich auch von Checker Julian und Checker Tobi sagen, dass wir auch Teil der Redaktion sind. Also es ist nicht so, dass wir für einen Drehtag dort irgendwo hinfahren und sagen, so, fertig gedreht und tschüss, jetzt mache ich wieder was anderes, sondern dass wir auch da wirklich mit in den Teams drin sind, mitarbeiten, uns auch die Sendung mit ausdenken. Das ist auch schon, finde ich, was sehr, sehr Wichtiges, wenn eine Person, die vor der Kamera rumhüpft, auch hinter der Kamera mitkonzipiert hat und irgendwie dahinter stehen kann. Ne? Ach, übrigens, ja, Ralf Kaspers schreibt auch seine Drehbücher ja auch selbst für Wissen macht A. Und das finde ich, das ist übrigens so ein Vorbild auch von mir, wo ich sage, ja, cool, das ist einfach mega, mega genial, wenn du so beides machst.
Gibt es denn bei dir sowas wie also eine Quote oder so, die du erfüllen musst oder, also du machst das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, das ist ja schon eine Sendung, also da geht es ja auch teilweise wirklich um sehr nerdige Dinge und sie ist ja auch keine klassische Kika-Sendung, wo du sagen würdest, so, das ist so ein Ding, das läuft immer, das ist ein Evergreen, das ist so, also sowas wie Sing deinen Song oder so, wo du oder diese Kindermusikformate, wo du weißt, okay, du hast da, damit kriegst du auf jeden Fall immer die Kinder, sondern du hast ja schon eher so, ja, so ein bisschen auch so eine Nische, so ein nischiges Format, das wahrscheinlich bei Toko oder so keinen großen Erfolg hätte, sondern das schon, ja, schon ein bisschen nerdy auch, das Format. Gab es denn je sowas wie Erfolgsdruck bei dir oder kannst du da quasi so ein bisschen im Artist-Style vor dich hin senden und musst da jetzt keine großen Quoten erfüllen?
Genau, Birk, du sagst es. Erstmal, Timster ist so etwas Nerdy-Style für alle, die jetzt sich fragen, was ist das eigentlich für eine Sendung? Also es ist halt das Medienformat bei Kika. Also es geht um Videospiele, es geht um Apps, es geht um Datenschutz. Wir sind auch, wenn ich mich richtig umgeguckt habe, die einzige Sendung im deutschen Kinderfernsehen, wo es auch schwerpunktmäßig um Bücher und um Lesen geht, also um die ganze Medienwelt. Ne? Und klar, mit diesen Themen sind wir nerdig, sind wir sehr gerne nerdig auch unterwegs und haben eben, du hast schon hier Sing Mein Song hier, Dein Song aufgezählt oder Tigerentenclub, klar, den Status hat jetzt Timster nicht, noch lange nicht diesen Legendenstatus, ne? Ja, wirklich, nee, muss man so sagen. Wenn du Kika hörst und da denkst du ja sofort Tigerentenclub oder Sendung mit der Maus, das ist Legendenstatus. Timster ist jetzt 5 Jahre alt und gibt es so eine Art Erfolgsdruck? Ja, ja, klar, den gibt es. Klar, wir gucken auf die Quoten. Allerdings gibt es sicherlich da auch diesen, ich nenne es jetzt mal, ja, wie du sagst, so, wie hast du es genannt, Birk? Der Arte-Bonus?
So ein Arte-Style. Also, dass auch mal der Themenabend freigeräumt wird und einfach hart gesendet wird, auch wenn der Otto-Normal-Zuschauer das vielleicht 20 Minuten aushält. Das ist bei euch jetzt nicht so, aber wo vielleicht auch viele einfach sagen, okay, eine Datenschutzsendung.
Lustigerweise hatten wir mit einer Datenschutzsendung die Rekordquote abgeholt. Das war ziemlich unglaublich. Also das Thema Internetsicherheit schien da ziemlich ziemlich durch die Decke zu gehen. Aber klar, wir haben auch Folgen. Eine Sondersendung zum Beispiel zum Thema Pressefreiheit ist ein sehr, sehr wichtiges Gut, ist aber natürlich jetzt im Vergleich, wenn du jetzt irgendwie sagen solltest, gucke ich die Minecraft-Sendung oder gucke ich jetzt etwas über Pressefreiheit, dann, wenn du ein knallharter Quotenmanager wärst, würdest du jetzt, glaube ich, nur auf die Videospiele gehen, aber dass wir halt so eben publizistische Werte oder sowas wie Leseförderung, das nehmen wir schon sehr ernst und dann, oder auch Internetsicherheit. Wir hatten mal eine Folge zum Thema Cyber-Grooming, also wenn Kinder im Internet belästigt werden, das muss man so klar mal sagen. Es gibt Fälle, wo es leider passiert und auch da haben wir eine Sendung zugemacht und da interessiert uns dann das Inhaltliche und die Aufarbeitung des Inhaltlichen bei einigen Themen mehr als jetzt dann, dass wir da immer auf die Quote schielen.
Du hast jetzt auch gesagt, dass du beim Joggen festgestellt hast, auch Kika wäre ja ein toller Arbeitgeber. Wie war das denn bei dir? Hast du als Kind viel Kinderfernsehen geschaut? Hast du so prägende Momente? Natürlich, du hast jetzt gesagt, Sendung mit der Maus, Christoph. Genau, den finden wir ja alle gut, oder, René?
Ja, absolut.
Also wir können hier den Christoph-Fanclub aufbauen, merke ich schon. lustigerweise ein prägender Fernsehmoment. Ich erinnere mich, wie in Sendung mit der Maus Christoph probiert hat, irgendwie über einen Fluss zu kommen. Und dort hat er immer viele verschiedene Sachen ausprobiert und er hat es nicht geschafft. Er ist dauernd ins Wasser gefallen. Und ich fand es so super lustig, ihn dabei zuzusehen, wie er sich auch nicht so ganz ernst genommen hat. Und kann sein, dass er es irgendwie nachher probiert hat, mit Luftballons darüber zu kommen und den Test hatte, wie viele Helium-Luftballons brauche er, um ein bisschen schweben zu können. Also ein Beitrag, an den ich mich super gerne erinnere. Und viele, ich meine, ich habe viel Fernsehen geguckt, viele Serien, also Pink Panther und Bugs Bunny, super gerne auf Pro7, als Pro7 am Nachmittag noch Kinderserien gezeigt hat. Genau. Wir sind jetzt gerade so in der Nostalgie-Ecke, ne?
Ich bin gerade am Überlegen, wie diese Kindersparte hieß. Das war mit so Raben, wurde das immer beworben. Kannst du dich an diese Raben erinnern, die zwischen den Trickfilmen abgespielt wurden?
Das gab es nur im Schwarzwald.
Nein.
Das war nicht Sonderprogrammierung für den Schwarzwald. Das schwarze Rahmen. Ich weiß nicht. Das klingt für mich jetzt auch gerade nicht so nett. Also eher so.
Ich google das nebenbei.
Dass du von, also ich meine, so eine Mainzelmännchen, die sind ja irgendwie ganz nett beim ZDF, aber wenn schwarze Raben irgendwo auftauchen im Kinderprogramm, dann hat das sowas an. Naja, wobei Rabe Rudi aus Siebenstein natürlich, habe ich auch früher geguckt gerne. Alfred, Jodokus, Quack, also es sind so viele Power Rangers, ich war früher auch noch Power Rangers Fan, oh, das ist jetzt ein schlimmes Geständnis hier, ja, KRTL, war ich auch unterwegs, Ninja Turtles, ich bin dann auch später so ein Nickelodeon-Kind geworden. Also ich fand dieses Absurde, dieses Laute und dieser verrückte Humor von vielen Nickelodeon-Sendungen, die fand ich auch super.
Welcher Jahrgang bist du?
Jahrgang 88. Also ich bin jetzt 32, genau.
Okay, das ist ja gar nicht so weit auseinander. Nee, also Power Rangers ist bei mir so ein bisschen raus. Da bin ich so in die Grundschule gekommen und dann ging unser Fernseher kaputt. Und ja, dann war ich kein Fernsehkind mehr, sondern ein Radiokind.
Ja,
gezwungenermaßen.
Nickelodeon gab es im Schwarzwald auch nicht. Das war tatsächlich, da waren wir wahrscheinlich 4 Jahre zu früh dran. Ich habe jetzt die Raben gefunden. Die Sendung nannte sich Trick 7 und die Raben waren Tricks und Tracks.
Tricks und Tracks. Ja. Vielleicht schaue ich mir das später nochmal an und vielleicht fällt es mir dann wie Schuppen von den Augen, dass ich so denke, oh, wie konnte ich sie nur vergessen?
Aber du hast jetzt auch, wir hatten ja schon in der leichten Anmoderation gesagt, dass du bis heute sozusagen ein Kinderserien-Junkie bist. Wie hast du denn so Kinderserien, die du in deiner Kindheit geschaut hast und die du heute immer noch gerne einschaltest oder die so ein bisschen für dich so Kindheitserinnerungen sind? Muss jetzt nicht unbedingt Serie im Sinne von Fernsehen sein, kann auch Hörspiele sein, TKKG, 3 Fragezeichen, was auch immer.
Und was ich wahrscheinlich heute auch allen weiterempfehlen würde, ne? Ich glaube, als die Tiere den Wald verließen. Oh,
wunderbar.
Oh, was für eine Saga. Wow. Ja. Und alter Verwalter, wenn ich das bei euch im Podcast so sagen darf, also hoioioi, was da den Tieren passiert. Also ich weiß nicht, ob du das heute noch irgendwo so verkauft bekommst. Ja. Da sind ja schreckliche Szenen mit dabei.
Ja.
Also das hat ja Thriller. Elemente, wenn da der Fasan vom Jäger geschossen wird und dann siehst du die Einstellung, wie der Fasan gegessen oder gebraten wurde und seine Fasanfrau sieht das und das sind so Momente und ich saß da mit meiner Schwester und wir so, ich weiß auch nicht, also uns hat die Serie sehr, sehr gefallen und irgendwann sind die Tiere ja auch in ihrem Talerwald da angekommen, aber da ging es ja so schrecklich weiter, da waren ja auch wieder so Gegner, da ging es ja um Leben und Tod, ja, sehr, sehr dramatisch, sehr, sehr hart. Aber ich glaube, als die Tiere den Wald verließen, ist eine Serie, die ist gut gealtert. Die würde ich gerne noch mal am Stück sehen.
Hm. Ja, wir haben festgestellt, dass viele Serien oder auch viele Disney-Filme sehr verstörend sind. Und dass man die viel, viel romantischer in Erinnerung hat. Und wenn man sie dann mal Stückchen, Ausschnitte mit dem Kind guckt, dass das doch dezent verstörend sein kann für Kinder.
Ich fand es so interessant, in eurer Podcast-Folge zu Es war einmal das Leben, habt ihr ja eine neue Synchronisation dieser Serie gefordert. Oder?
Ja, kann man so sagen.
Ja, kann man so sagen.
Ja, und als Netflix das wieder hochgeholt hatte, ich habe auch ein paar Folgen gesehen, auch. Das erste war diese Sprache, die fand ich dann doch sehr seltsam. Und jetzt bei Netflix auch, es war einmal Entdecker und Erfinder. Und auch da bin ich über eine Folge gestolpert, wo es um Johannes Gutenberg ging, den Erfinder der Druckkunst, jedenfalls in Europa hat er es erfunden. Und dann gab es einen Schwenk in der Episode zu den Erfindern der chinesischen Druckkunst. Und dort wurde in der Synchronisation jedes R durch ein L ausgetauscht.
Oh Gott.
Und ich saß vorm Fernseher und dachte, das kann nicht euer Ernst sein. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist hart. Ja, das und wirklich, es gab Szenen, wo ich dachte, nee, das ist seltsam. Das fühlt sich seltsam an. Das ist aus der Zeit gefallen und es war einmal Serie. Ich finde es seltsam, weil bei mir ist diese ganze Sendereihe auf einem sehr hohen Podest, wo ich so denke, wow, was für eine gute Wissensvermittlung. Aber durch jetzt ein paar Erfahrungen jetzt, die ich dieses Jahr gesammelt habe durchs Wiederschauen, dachte ich so, oh, das kann man so nicht bringen.
Das hat uns auch sehr traumatisiert. Also auch ich bin sicher durch, es war einmal, dass der Mensch sicherlich zum Geschichtsstudium im Bachelor gekommen und er hat mich wirklich sehr begeistert, aber das war echt, also das hat uns beide traumatisiert, oder René?
Ja, ist auf jeden Fall nichts, was wir jetzt unseren Kindern zeigen würden. Jetzt nicht, weil es schlimm ist, aber also die finden das, glaube ich, auch nicht mehr spannend. Der Inhalt, der ist an sich natürlich spannend, der vermittelt wird, aber diese Sprache ist, nee, also muss nicht gezeigt werden, glaube ich. Das ist einfach nicht mehr up-to-date, also nee.
Das ist einmal die Sprache. Ich finde auch die Geschwindigkeit von so einer Serie sehr interessant. Wir haben bei TimStar eine sehr schnelle Schnittfolge in einigen Momenten. Und da gab es dann ja diese Bedenken, oh, wenn das jetzt so aussieht wie ein verrückter YouTube-Kanal, das könnte jetzt einige Kinder überfordern. Wir haben Marktforschung gemacht und ja, alles in Ordnung. Alles gut. Schnelle Schnittfolge ist in Ordnung. Und dann denke ich jetzt an zwei neue Netflix-Serien, The Hollow beispielsweise. Da sind Kinder in so einer Teenager in einer mysteriösen Welt gefangen und müssen erstmal herausfinden, wo sind sie da eigentlich? Und dann gibt es noch hier Kipu und die Welt der Wundermonster und die sind schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr actionreich. Und ja, da glaube ich auch, könnte es sein, dass so eine alte Sendung aus den 80ern sehr aus der Zeit
gefallen allein schon die ja, Vorspänne jeweils, wenn so Vorspann anderthalb Minuten dauert, ja. Da schläfst du schon ein, also inzwischen brauche ich nicht mehr lange auf dem Sofa einzuschlafen, ne? Da überstehst du einen Vorspann inzwischen nicht mehr.
Ja, also das sieht man ja aber auch bei den modernen Serien, sowas wie Paw Patrol oder Super Wings, das ist ja für die wirklich ganz kleinen. Da geht es von Anfang an richtig drauf. Also da wird richtig schnell geschnitten, da ist sofort Action, da ist laut und da, ich glaube, das kennen die Kinder von wirklich ganz früh an, dass da wird nicht viel auserzählt. Also ich habe mal mit meinem Kind ein paar Folgen Findus und Pettersson geguckt. Und die sind so 2000, um 2000 rum, Ende der 90er waren da ein paar Folgen, dann aber irgendwie so 2012 oder so. Und das ist dann nicht das richtige Format gewesen und es war aber ganz langsam erzählt und mein Sohn fand das voll langweilig, obwohl er Findus und Pettersson vorlesen total liebt. Also, aber das war, genau, da ist dann einfach die Prägung durch Super Wings, durch Paw Patrol und Co. einfach so hart, dass das, ja, dass da so eine langsame Erzählweise schon fast, ja, zu einschläfernd wirkt, zu langweilig, da will er dann nicht mehr. Kannst du das bestätigen, René? Ist bei deinen Kindern auch Speed alles?
Ja, ich bin gerade im Überlegen, ob wir jemals was geschaut haben, was so aus der alten Zeit, das war DuckTales, die alten DuckTales-Folgen, da habe ich mich richtig drauf gefreut, aber da war halt wirklich so nach diesem Vorspann, der auch sehr lange dauert, war da schon die Luft raus. Also da hatte mein Großer keinen Bock mehr, das weiterzugucken, worüber ich sehr traurig war, weil da habe ich schon drauf gefreut, jetzt endlich die DuckTales mal näher zu bringen, aber nee, da war kein Interesse vorhanden. Ansonsten sind wir tatsächlich mit den eigentlich ausschließlich mit den aktuellen Serien unterwegs. Und die sind ja alles so geschnitten. Selbst Pepper Woods hat eben zumindest einen kurzen Vorspann und da passiert dann auch viel, ne? In diesen kurzen Filmchen.
Ich habe hier zwischendurch die Arme so auf meinen Kopf gelegt, als ob irgendwie René gerade zum Torschuss ansetzt und den Elfer verwandeln will, weil ich so dachte, bitte lass die alten DuckTales gut gealtert sein. Bitte, René, sag was Schönes über die alten DuckTales und dann
nach dem Vorspann ist die Luft raus. Also aus meiner Sicht sind die immer noch grandios. Ich habe mir die danach auch alleine noch ein bisschen angeguckt und bin in Erinnerungen geschwelgt. Das war im November haben wir auch über die DuckTales unter anderem gesprochen. Also diese ganzen Disney-Geschichten und Filmchen, die sind tatsächlich positiv gealtert, beziehungsweise aus meiner Sicht nicht gealtert. Ich finde die noch spannend, aber ich glaube, unsere Kids finden es trotzdem nicht mehr ganz so grandios.
Was ich gemerkt habe, ist, ich habe jetzt endlich verstanden langsam, warum am Sonntagmorgen der Disney-Club nochmal wiederholt wurde, in Herrgottsfrühe. Meine Eltern haben mich, selbst meine Eltern haben mich vor den Disney Club am Sonntagmorgen gesetzt und ich kann heute aus Vatersicht wirklich verstehen, warum.
Ich habe den auch immer zweimal gesehen.
Ja, ich auch. Einfach um Ruhe, damit die Eltern nochmal in Ruhe einen Kaffee trinken können, sich nochmal umdrehen können. Genau, aber bist du auch ein Disney Club Kind oder kommt das schon zu
Erstmal ist das wäre sehr gut, nochmal beim Programmmanagement nachzufragen. Gib's doch zu, ihr habt das so programmiert, nur damit Mama und Papa morgens einen Kaffee trinken können. Das ist natürlich auch ein sehr gutes Motiv, Kinderprogramm zu machen. Nein. Disney Club habe ich, nee, habe ich keine, ich habe da keine Erinnerung dran. Ich bin Tigerentenclub-Mitglied früher gewesen. Ich hatte sogar einen Ausweis. Ja, da hat man Vergünstigungen irgendwie in ganz Deutschland bekommen. Nur damals in Schleswig-Holstein, da war nichts. Da waren wir in der Familie immer sehr frustriert, dass ganz Deutschland irgendwo coole Tigerentenclub-Rabatte bekommen hat. Bei irgendeinem Vogelpark oder bei irgendwelchen, keine Ahnung, Freizeitparks oder so. Nur wir in Schleswig-Holstein, wir hatten sowas nicht. Das klingt so, wir haben sowas nicht, wo man schön aus... Nein, ist ein sehr schönes Bundesland, aber... das habe ich früher immer sehr gerne und sehr gerne geschaut, den Tigerentenclub.
Halten wir fest, Schleswig-Holstein ist sowas wie der Schwarzwald des Nordens.
Naja, da muss man jetzt aber, der Tigerentenclub, der kam ja aus Stuttgart, ne? Also der war mir näher als euch allen da oben.
Ach, okay.
Ich wollte immer ins Publikum vom Disney-Club oder Tigerentenclub mit meiner Schulklasse, aber ich war der Einzige in der Klasse, der diese Idee unterstützt hat. Deswegen sind wir da leider nie mit dem Bus nach Stuttgart gefahren.
Du bist aber auch der Einzige, der wahrscheinlich Stefan Pino regelmäßig seine Bilder geschickt hat.
Ja, leider erfolglos.
Und sie wurden nie gezeigt.
Richtig. Kann ich dir denn auch Bilder schicken, Tim? Zeig dir auch Bilder von Fankindern?
Du kannst mir coole Spezialeffekte-Videos schicken, wie du zum Beispiel Zaubertricks machst durch Videoschnitt. Oder du kannst mir erzählen, das war jetzt in einer Folge letztens, falls du einmal ein Spiel programmiert hast oder dich dafür interessierst, dann kannst du mir auch eine E-Mail schicken. timster@kika.de.
Ja gut, dann würde ich doch nochmal das Bild an den Pino schicken. Vielleicht hast du da eine Adresse über Kontakt oder so.
Wir stecken Stefan Pino weiter Bilder. damit sind wir schneller als Spezialeffekte.
Und, die Spezialeffekte meinst du aber wie bei TikTok, was da gerade so passiert? Diese Zaubertricks?
Ja, zum Beispiel. Also so, wir hatten das jetzt letztens in der Sendung gezeigt, da hat ein Mädchen eine Zitrone geschnitten. Sie hat die Zitrone genommen und aufs Brett geworfen und
ja.
Auf einmal war die Zitrone gevierteilt und das sieht toll aus. Und das war wirklich ein richtig, richtig lustiger Videoclip. Und im Grunde genommen geht es ja auch in der Timster-Sendung darum, nutzt Medien kreativ, lernt Medien einfach so kennen, dass ihr selbst aktiv werdet und sie selbst gestaltet. Und das ist mir immer lieb, wenn wir Projekte, Medienprojekte von Kindern ins Schaufenster stellen oder halt eben mal auch dazu aufrufen, gestaltet die Sendung mit.
Wie haltet ihr denn eigentlich Kontakt zu eurer Zielgruppe? Wie bist du viel im Austausch? Bist du viel in Schulen? Bist du je älter man wird, desto mehr verliert man ja auch so ein bisschen den Kontakt zu der Zielgruppe. Und also jetzt bei meinem Kind, bei unseren Kindern ist es ja noch relativ leicht. Die sind ja mit 4 Jahren, kommen die jetzt noch nicht mit den ultra krassen neuen Gadgets an oder mit dem neuen sozialen Netzwerk. Aber wenn ich jetzt auf TikTok schaue und da stehe ich achselzuckend vor und denke, oh Gott, was machen die da? Ich habe gerade Instagram verstanden. Wie schaffst du es, da am Ball zu bleiben und auch medial jung zu bleiben?
Der KiKA hat in Erfurt ein sehr großes Besuchsprogramm. Also wenn jetzt mal Corona nicht wäre, dann wäre da täglich eine Führung und ein Workshop-Programm für Grundschülerinnen und Grundschüler. Auch 5., 6. Klasse gibt es auch ein paar Angebote. Und wenn ich im Sender bin, schnappe ich mir so gut wie immer eine Schulklasse und befrag die und sprech mit denen darüber und spiel auch gerne, wenn ein bisschen Luft da ist, so eine Art Spiel. Stellt euch vor, ihr werdet meine Chefin oder mein Chef, über was soll ich berichten? Und das ist extrem ergiebig. Und mit all diesen Ergebnissen, die schreibe ich dann immer fleißig mit, all das, was Kids mir dann immer sagen als Themenvorschläge, das schicke ich immer wieder und immer zu an meine Redaktion, dass das die Sachen sind, um die wir uns kümmern müssen. Also einmal die Besucher und dann auch einfach Kontakt zu Schulklassen. Also jetzt letztens bei dem Filmfestival Goldener Spatz, da war eine Timster-Folge nominiert und im Rahmen der Nominierung habe ich auch eine Schulklasse besucht, wo wir es gemeinsam geschaut haben. Klar haben wir über die aktuelle Folge dann da geredet, die nominiert war. Allerdings auch da wieder der Schwenker zu, jetzt stellt euch vor, was für Themen, was für Sendung wollt ihr da sehen. Und da haben dann 4 Kids aus der Klasse viele Fragen zum Thema TikTok gehabt. Zum Beispiel haben sie die Frage gehabt, wie wird man denn berühmt auf TikTok? Da kann ich jetzt ja nicht vor der Klasse stehen und sofort das heftig kritisieren. Was ist das für eine Frage? Nein, das ist deren Frage. Und da ich das nicht beantworten konnte, habe ich dann 2 mir sehr bekannte TikToker gefragt. Ein Naturfilmer, der da auf seine 500.000 Abos kommt, und Lisa Küpers, die bei Nickelodeon in Spotlight, meine ich, eine Rolle hatte. Und die hatte auch da irgendwie so 1 Million Fans oder so. Und dann hatten die sich die Zeit genommen, diese Frage für sie zu beantworten. Und wisst ihr, ich will nur diesen Weg einmal kurz aufzeichnen, das hätte ich vielleicht sagen sollen, dass ich dann sagen kann, so, ihr Lieben, ich habe für euch eine Sendung gemacht, ich habe eure Fragen probiert in dieser einen Timster-Folge zu beantworten. Und das ist für mich der beste Weg. Und hin und wieder gibt es natürlich Themen, sowas, um Internetsicherheit geht oder Datenschutz, das sind halt natürlich Themen, da fragt sich jetzt kein Kind, was ist die DSGVO? Also auf den Wunsch kann ich 1000 Jahre warten. Aber das sind halt auch manchmal Themen, die dann auch gemacht werden müssen.
Bist du denn schon, hast du so einen Sendung mit der Maus-Status? Sendung mit der Maus ist ja so ein Ding, da gucken ja ganz viele Eltern mit. Oder bei Willi Wills Wissen oder Checker Tobi, da sitzen ja oft die Eltern daneben und sagen, oh geil, da lerne ich auch noch was. Das sind so Dinge, die habe ich mir, das gibt Antworten auf Fragen, die ich mir nie gestellt habe. Wie Sendung mit der Maus. Ist es bei dir auch so, dass dich auch die Eltern daneben sitzen und sagen, oh, jetzt kommt eine TikTok-Folge, jetzt gucke ich dazu und bin dann auch selbst schlauer?
Es gab mal, ein Papa hatte mir mal erzählt, dass er das zusammen mit seinem Sohn schaut, und ihm ist aufgefallen, er erzählt Ähnliches wie ich, nur mit dem Unterschied, dass sein Sohn irgendwie dann dem Tim aus dem Fernsehen das noch irgendwie eher abkauft. Ich habe jetzt gerade keine Anekdote parat, wo Eltern auf mich zugekommen sind und gesagt haben, sie gucken das so für sich. Ich weiß aber, dass doch eine Sache hatte ich. Das war auf einer Technikmesse in Hannover. Da hat mich ein IT-Experte angesprochen, der die Folge mit Linus vom Chaos Computer Club gesehen hat, wo es um Thema Hacking ging. Und das hat er liebend gerne dann geteilt an seiner Schule, wo er da im Elternbeirat aktiv ist. Das habe ich schon so mitbekommen. Ja. Aber der kannte sich ja mit dem Thema schon aus. Der war schon IT-Experte.
Okay. Gibt es denn aktuelle Kinderserien, die du schaust, und wie beurteilst du denn die Kinderserien aus dem Kika? Also wir haben ja jetzt vor allen Dingen bisher präsent sehr viele amerikanische Produktionen. Wir haben jetzt so ein bisschen, was bei uns ab und zu mal lief, war Lieselotte. Das ist ja auch eine klassische Kika-Produktion, eine sehr schöne Kika-Produktion, haben wir auch eine Spezialfolge zu gemacht. Aber wie beurteilst du die deutschen Serien, die aus deinem Haus kommen, quasi? Sind da Serien, die es auch mit den internationalen Erfolgen aufnehmen können? Oder ist das eher Nische? So ein bisschen wie die deutsche Serie im Vorabend oder die deutsche Serie um 20.15 Uhr in der ARD, Vergleich Netflix oder so.
Also wenn ich mir die Zahlen vom Kikaninchen anschaue, also in der Vorschulzeit, oder auch jetzt den Erfolg von der Checkerwelt, Checker Tobi auf YouTube, dann ist das ganz und gar nicht eine Nische.
Ja.
Es ist ein Fokus. Es ist ein Fokus und es ist gut, wenn es so weitergeht, dass halt es bei dem Sender halt beim Kika sehr viel um Wissensvermittlung geht und um unterhaltsame Wissensvermittlung. Und das auch halt mit Reportagen, mit Non-Fiktion, nenne ich es jetzt mal. Und das ist ein Pfund. Das ist wirklich was sehr Gutes, dieses unterhaltsame Wissensfernsehen. Das ist jedem freigestellt zu überlegen, wie viele lizenzierte Animationsserien der Kika noch braucht, die auch auf anderen Plattformen zu sehen sind. Da kenne ich mich nicht so hundertprozentig aus, wie das nun abläuft mit den ganzen Rechteeinkäufen und mit den ganzen Lizenzen. Da bräuchtet ihr nochmal vielleicht einen anderen Experten. Das ist ein mega interessantes Thema. Aber ich glaube, wenn der Kika seinen Fokus weiter beibehält auf unterhaltsame Wissensvermittlung, ist das schon sehr, sehr gut. Und da gibt es sehr gute und tolle Angebote. Ich glaube, wir könnten noch viel mehr Mut haben und viel mehr darüber erzählen, was es für Wissensformate gibt. Wusstet ihr, dass es eine Wissenssendung für Kinder über den Zweiten Weltkrieg gibt?
Nein, wusste ich nicht.
Ja.
Ja, ah, okay.
Das liegt daran, dass meine Frau Schulbuchredakteurin ist und wir sozusagen mit dem Fokus und ich Geschichtslehramt studiert habe und wir haben darüber dann einmal privat geschaut und ich habe auch Teile dieser Sendung geschaut. Unheimlich gutes Ding.
Ja, der Krieg und ich. Der Krieg und ich zeigt halt Kinderschicksale aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und ja, das macht diese Serie sehr einfühlsam, auch um nichts, auch nicht unbedingt beschönigend. Und das ist so eine Sache, die auch ausgezeichnet von der Kinderjury beim Goldenen Spatz, was auch sehr überraschend war. Viele haben so gesagt, ja, kann man das Thema denn überhaupt so anfassen? Soll man das? Und dann kommt die Kinderjury vom Goldenen Spatz und sagt, hier, zack, super, beste Informationsserie. Ne? Und das sind so Sachen, wo ich so denke, ja, da kann man noch mal mutiger sein und sagen, schaut, was wir hier alles auf die Beine stellen im Wissensbereich.
René, ist dein Großer schon in irgendeiner Wissenssendung irgendwie angekommen? Guckt ihr irgendwas?
Ja, wir gucken regelmäßig Willi will's wissen, aber da auch nur die Feuerwehrfolgen. Das sind genau zwei, die kennen wir schon auswendig. Ich habe den jetzt versucht, an die Checker-Filmchen ranzubringen. Aber irgendwie ist er von Willi so begeistert, dass er auch die Willi-Feuerwehrfilme besser findet als die Feuerwehrfilmchen von Checker Tobi und Checker Chan und Julian gibt es, glaube ich, noch. Ne? Die sind zu dritt. Ich finde die Checker-Filmchen wesentlich besser, weil die einfach aktueller sind. Ich glaube, Willi will's wissen ist mindestens schon, weiß nicht, 5 bis 10 Jahre alt, würde ich jetzt mal behaupten. Die Checker-Filmchen sind natürlich alle etwas aktueller bzw. brandaktuell. Und Sendung mit der Maus ist natürlich auch schon auf der Playlist.
Ja, wir haben Sendung mit der Maus in Zeiten von Corona geschaut. Übrigens, ein wahnsinniger Maus-Moment war für mich den Beitrag von Christoph über die Waschanlagen, von Autowaschanlage. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass wie das Wasser aus der Waschanlage gereinigt wird und wieder benutzt wird, dass das ein Kreislauf dahinter ist. Macht Sinn, weil es wahrscheinlich relativ teuer wäre, wenn das einfach nur irgendwie in den Abguss gehen würde. Aber wie die das filtern mit verschiedenen Becken und in dem einen werden eher die Steine rausgefüllt, also der große Dreck rausgefüllt und in dem anderen, also Wahnsinn, wahnsinniger Beitrag, wie Christoph mit seinem, glaube ich, ich weiß gar nicht, Fiat oder so da reinfährt und das nochmal geputzt kriegt, das Auto, und dann dahinter rumläuft, und das ist schon spannend. Und das war für mich so auch mit Mitte 30 so ein richtiger Aha-Moment, und dachte ich, wow, cool. Also hätte ich nicht drüber nachgedacht. So.
Seitdem möchtest du Waschanlagenbauer werden.
Nee. Ja, ich glaube, Birk, was du sagtest, das hätte ich nicht gedacht. Ich glaube, das ist genau die Stärke, die dann halt ein Sender wie den Kika halt eben auszeichnet. Ich fand es so interessant, es war eine Kindermedienkonferenz und da war eine Rednerin von Super RTL und die wurde gefragt, nach was ist denn das Ziel des Senders? Und klipp und klar, Unterhaltung. That's it. Und das fand ich insofern interessant, dass es halt so klar war, ja, wir wollen unterhalten. Mehr nicht mit 3 Punkten. Das ist jetzt meine eigene Interpretation. Ne? Das ist jetzt vollkommen wertfrei, ist vollkommen super, wenn du das Ziel hast, Leute zu unterhalten. Das ist vollkommen in Ordnung. Bloß, genau, wie du sagst, dieses hätte ich nicht gedacht, das ist so eine Stärke vom Kika. Und ich warte so ein ganz bisschen darauf. Ich warte wirklich ein ganz bisschen darauf. Ich wundere mich auch, dass zum Beispiel Amazon oder Netflix noch nicht in diese Bildungskerbe, nenne ich sie jetzt mal, dass die das noch nicht so nutzen. Netflix hat sich vorgetraut mit Brainchild, Kids mit Köpfchen. Das ist quasi das Netflix Wissen macht A. Als das anlief, dachte ich, oh, jetzt geht's los. Jetzt kommt Netflix, wenn Netflix krempelt die Ärmel hoch, kommt mit Kids mit Köpfchen, ein Wissen macht A, was kommt als nächstes? Holla die Waldfee. Aber dann kam auch lange nichts mehr. Also ich habe dann auch nicht mehr so viele Wissenssendungen wahrgenommen bei Netflix, die so für Kids da reingehen und eben diesen, wirklich nennt sie jetzt mal Unique Selling Point von Kika irgendwie angreifen.
Also es gibt ja tatsächlich auch, wenn man so in das Togo-Programm guckt, gibt es ja auch nur mit dieses Wuselgusel, ist ja so eine Sendung, die so ein bisschen in diese Richtung Wissenschaft für Kinder, Experimente für Kinder geht. So, ich weiß nicht, wie oft die läuft, aber Das ist ja, da versuchen die das auch so ein bisschen. Ich glaube bei
Wuselgusel.
Genau.
Wuselgusel. Schöne Unterhaltungssendung, schöne Wissenssendung, schön gemacht. Auch jetzt 100.000 Abos jetzt auf YouTube geknackt, jetzt Ende des Jahres. Also dazu auch mal Glückwunsch an die Kolleginnen und Kollegen. Das ist ja auch ein kleiner, netter Meilenstein. Und das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Sendung bei Super RTL. Die gefällt mir sehr. Ganz toll gemacht.
Hast du denn internationale Beispiele für so Sendungen, wo Wissen vermittelt wird und die sozusagen reingekauft werden? Also das habe ich noch nicht ausprobiert, aber in der Dino-Folge hat uns der Paläontologe Dino Dan und Dino Dana empfohlen. Das ist so eine Sendung, wo ein Junge oder es gibt es einmal für Jungs, einmal für Mädchen. Und da ist, die sind quasi, die wollen Paläontologen werden, die. Und da taucht dann in jeder Folge sozusagen so ein Dino, ein fiktiver Dino neben denen auf, das sind richtige Menschen in Anführungszeichen, also Kinderschauspieler. Und dann wird da immer so ein Dino reingebaut. Und dann erfährt man in jeder Folge etwas. Und er war ganz begeistert, dass es auch zwei Folgen gleich zum Europasaurus gibt, der ja in Deutschland gefunden ist. Exotischer Sauropode, also ein Langhalsdinosaurier. Genau. Fallen dir ähnliche Beispiele ein, wo sozusagen ja eigentlich so ein bisschen klassische Serie und Wissen so ein bisschen verknüpft wird?
Der magische Schulbus, der magische Zauberschulbus fällt mir noch ein. Das ist Zeichentrickserie, wurde auch von Netflix jetzt neu aufgelegt. Aber du meinst jetzt eine Serie mit echten Schauspielern?
Nee, muss auch nicht. Man kann auch mit Trickfilmen. Also so. Ich finde ja zum Beispiel so bei Super Wings oder, also da gibt es auch so ein bisschen was zu lernen. Beim Dino-Zug, den haben wir immer geguckt jetzt gerade, ich weiß nicht, ob du den kennst, da taucht am Ende sozusagen so ein richtiger Paläontologe aus und man lernt wirklich zu jedem, in jeder Folge etwas zu einem Dino. So, das ist schon ein bisschen stärker. Aber so bei Paw Patrol oder so, da gibt es nichts zu lernen, oder René? Was hast du von Paw Patrol gelernt?
Von Paw Patrol nicht viel. Bei Super Wings haben wir jetzt zumindest hier, das hat ja schon mal erzählt, Ni Hao, ne? Das ist jetzt in den Sprachwortschatz meines Großen aufgenommen. Aber nee, da kannst du jetzt, glaube ich, tatsächlich nicht viel lernen. Vielleicht die Hunderassen bei Paw Patrol. Wobei die, glaube ich, auch nie explizit erwähnt werden. Da musst du dann schon wieder recherchieren.
Ich glaube, irgendwann in den Hörbüchern wird mal erwähnt, ja, dass Sky ein Cockapoo ist. Eine Mischung aus Cockerspanier und Pudel.
Das wusstest du vorher noch nicht.
Aber ja, das wusste ich jetzt vorher noch nicht. Ich wusste, dass es so eine Rasse gibt, aber ich wusste nicht, dass Sky ein Cockapoo ist. Also der Erkenntnisgewinn ist relativ überschaubar. Aber ich finde auch, also dieser Erkenntnisgewinn, das ist auch etwas, worüber man die Eltern unheimlich kriegt, oder? Also häufig sind ja die Eltern, das ist ein bisschen wie Kinderbücher, wie Kindermusik, die sind ja die einschalten. Also die setzen sich ja hin mit dir und sagen, hier ist die Fernbedienung, jetzt läuft Timster, jetzt läuft der Kika, jetzt läuft Checker, irgendwas. Mach an oder ich schalte dir YouTube an und dann kannst du da Checker Tobi dir angucken oder wie die willst wissen oder so. Ich glaube, diese Paw Patrol-Leute, die scheißen halt wirklich darauf, was die Eltern darüber denken. Die bauen halt eine Serie, die Kindern gefällt. Also mit allem, was dazugehört. Also Hunde, Einsatzfahrzeuge, Action, Dinosaurier da drin und allen Kram. Hauptsache gefällt den Kindern. Und der deutsche Produzent geht eher nochmal ran und denkt, okay, wir brauchen die Metaebene, wir müssen auch die Eltern mitnehmen und plötzlich hat man diese pädagogische Metaebene und dann sind die Eltern dabei und dann schalten sie dir das halt an. Ich glaube, bei Paw Patrol wird einfach angeschaltet, weil deine Kinder einfach das wollen. So, und da setzt du dich nie daneben.
Ja, das Bild, was du gerade zeichnest, ist, glaube ich, so typisch auch, wenn man auf Reisen ist und du bist im Bahnhof und dann geht's, was für Zeitschriften werden mitgenommen. Und ich glaube, genau, so der deutsche Redakteursblick ist noch so dieses Geolino, dein Spiegel, Zeit Leo, komm, Kind, ich kauf dir hier etwas Unterhaltsames, aber es wird auch gut für dich sein. Und ein Kind wird sich wahrscheinlich dann doch eher für das Playmobil-Magazin entscheiden, wo es irgendwie ein tolles Extra gibt. Oder halt eben dann doch, ich habe eine riesige Sammlung von Mickey-Maus-Heften gehabt. und ich hatte so einen richtigen Sammelband, da gab es jede Woche dann auch immer so eine Sammelkarte, Bewohner von Entenhausen, eure Podcast Folge über Entenhausen muss ich mir auch noch unbedingt anhören, habe ich auch noch nicht gemacht. Aber gut, genau, aber ihr merkt schon, so wie ich jetzt gerade die Mickey Maus abfeiere, hätte ich wahrscheinlich nicht in dem Alter gesagt, oh ja, jetzt hier dein Spiegel. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich so getickt hätte mit 10 oder mit 9.
Hattest du das?
Dieses Wissensmagazin.
Das schlaue Buch, hieß es so? Das schlaue Buch? Ja. Das schlaue Buch von den Trick und Track.
Fähnlein Fieselschweif.
Die haben doch, ja, die haben, darüber haben wir in unserer Entenhausen-Folge, da gab es einen braunen Aktenordner, so in DIN A5, glaube ich,
A5, müsste das
sein. Mhm. Ja, und nicht sehr hochwertig gemacht, aber man konnte quasi immer wieder so Karteikarten quasi kriegen. Heute würde dir das, glaube ich, alle Kinder um die Ohren hauen, wenn du mit so einer Idee kommst. Aber dann konnte man das in guter deutscher Beamtenmanier, konnte man immer so einen neuen Stapel abheften mit Tricks.
Ja, ist Fähnlein Fieselschweif. Und ich weiß nicht, vielleicht gab es einen zweiten Aktenordner. Aber ja, es hatte so eine kleine, es war so richtig billiges Plastik. So ein Aktenordner. Und dann gab es irgendwie so einen Entenhausen-Ordner, wo wirklich jede Figur aus diesen ganzen Entenhausen-Comics beschrieben wurde. So auch Leute, von denen du nie gehört hast. So Klaas Clever, der Dagobert Duck-Gegenspieler aus Folge 15 aus der vergessenen Staffel 7. Also irgendwie sowas in die Richtung. Und ich glaube, es gab diese zwei Ordner. Einmal dieses Entenhausen-Husu und die Fähnlein-Fieselschweif, so überlebst du in der Wildnis-Ordner. Ja, aber es war sehr, sehr cool zu sammeln.
Ja. Mhm. Du bist aber auch Lesebotschafter und liest viel vor. In deiner Serie geht es auch um Lesen. Wir wollen vielleicht nochmal so am Abschluss nochmal auf die Kinderbücher kommen. Was hat dich denn, oder welche Kinderserien oder Comicserien etc. Gab es da irgendwas, was dich geprägt hat? René und ich haben festgestellt, einerseits Mickey Maus und wir waren beide große Asterix-Fans, glaube ich, René, oder?
Ja, ja, Asterix hatte ich gefühlt alle Bände damals.
Ja.
Es wird sehr, sehr schnell vergessen, wie cool Comics sind. Ich bin mit Dagobert Duck, Don Rosa, das weiß ich noch. Ich habe das war auch wie so eine Serie in mehrere Bücher aufgeteilt und ich weiß noch, wie ich das geliebt habe. Ich habe mir da diese ganzen Dagobert Duck Comics in der Bücherei immer ausgeliehen. Damit, das war eine meiner ersten und liebsten Leseerfahrungen, da so einen handfesten epischen Comic in der Hand zu haben. Das war echt cool. Und das Ding ist auch da wieder so in meiner Grundschulzeit hat es die Schule nicht geschafft, mich fürs Lesen zu begeistern. Da gab es dann halt solche Geschichten wie irgendwie Oma von Peter Hertling oder Ben liebt Anna. Das hat mich jetzt echt nicht hinterm Ofen hervorgeholt. Aber als ich dann in der 5. Klasse war und in eine andere Stadt musste und da war eine Stadtbücherei und da mal zu sehen, was es sonst noch so alles gibt. Das hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass da auch in Bücher geht es nicht nur um eine Inhaltsangabe und irgendeine Note für den Deutschunterricht, sondern darf ruhig mal auch Action sein und ein bisschen Schwachsinn, und Gregs Tagebuch hätte ich auch geliebt, wäre ich damit groß geworden.
Ja, genau, ist auch sind wir zu alt für, genau. Ich weiß nur, ich habe aus der Bücherei in der Grundschule so die ersten Perry Rhodan gelesen und Jan Tenner, die Hörspiele von Jan Tenner, auch so ein bisschen so Weltraumkram und natürlich Asterix, Lucky Luke und die lustigen Taschenbücher. Wir haben auch drüber gesprochen, dass wir so es geschafft haben, Buchrückenbilder von den lustigen Taschenbüchern zusammenzukriegen.
Wow. Nee, das stand dann bei euch zu Hause auch. Also ihr.
Klar.
Wahnsinn.
Im Regal.
Na.
Ja. Krass.
Richtig cool war René, der hat nämlich sogar das Playmobil-Piratenschiff gehabt.
Und jetzt kommst du.
Das.
Jetzt. Mic drop. Rasiert aus dem Schwarzwald.
Es ist halt immer gut, wenn man einen Kumpel hatte, der das Playmobil-Piratenschiff irgendwo hatte. Das war immer gut. Bei dem wollte man immer gerne zum Spielen
vorbei. Ja, leider nur des Piratenschiffs wegen, ne?
Ja, stell dir vor, du hättest noch die Ritterburg gehabt. Hallo, hallo, nicht. Hallo.
Wir hatten ein das habe ich auch schon, glaube ich, mal erzählt in einer Folge, Vadim. Und Vadim, dessen Vater war Personenschützer in Russland, also für deutsche Geschäftsmänner in Russland, die nach Russland gereist sind. Und Vadim, die Eltern haben, sagen wir mal, im Gegensatz zu den ganzen deutschen Eltern, waren die etwas laxer, was den SSK ausmachte. Das heißt, wenn man blutige Computerspiele spielen wollte und ohne Zeitbegrenzung, dann fuhr man zu Vadim. Oder wenn man da Filme gucken, also so Jurassic Park und so, das habe ich alles bei Vadim geguckt, weil da hat keiner drauf geguckt, wie alt wir waren. Und bei Vadim konntest du auch so 4 Stunden am Stück Fernsehen gucken. Also wenn man von Vadim zurückkam, hatte man viereckige Augen und die Eltern haben auch gesagt, nächsten Tag gibt's kein Fernsehen. Weil die wussten, okay, wir waren auch nicht draußen. Vadim hatte auch so ein, ich hoffe, der hört das jetzt nicht, aber der hatte so eine ungesunde, blasse Gesichtsfarbe. Also nur am Fernseher gesessen. Und den haben wir immer besucht. Und da gab's, also da gab's nur den geilen Scheiß. Und der hatte auch Spielzeug so, der hatte diesen Wrestling-Ring, aber diesen Wrestling-Ring mit den ganzen Typen, die alle nur eine Unterhose anhatten, und den hatte er auch. Mhm. Also.
Das, ja, und dann wieder, wo ist das im Fernsehen immer aufgetaucht? Ich erinnere mich auch so, einer meiner besten Kumpels hatte Actionfiguren von Captain Planet und von James Bond Jr., auch 2 Serien, die ich geliebt habe früher. Und es war, glaube ich, zu meiner Einschulung, habe ich eine Captain Planet-Figur von einem Bösewicht geschenkt bekommen. Dann konnte ich auch einen Charakter mitbringen, da zum Spielen. Wahnsinn. Also,
war Captain Planet der mit dem Ring, mit diesem Erde und Wasser was weiß ich?
Erde, ja. Wasser, Liebe und zusammen vereint. Captain Planet. Also das ist so ein Beispiel, Birk, was du meintest mit, wo du eine Serie hast und nebenbei so Umweltwissen vermittelt wird. Ne? Aber ich habe immer so das Gefühl, so doof es klingt, in den alten Serien liegt sehr, sehr viel Potenzial. Ich warte ein bisschen darauf, ihr könnt mir gerne Bescheid sagen, falls ich falsch liege, aber ich warte auf sowas wie eine Neuauflage von Es war einmal das Leben oder Es war einmal der Mensch. Ich warte auf so eine Neuauflage, gerne auch Captain Planet. Prügeln und Action für den Umweltschutz. Das ist doch cool. Das wäre doch mal was. Und alle Videospiele, so viele Videospiele werden jetzt neu aufgelegt und alle so, oh, Tony Hawk's Pro Skater Teil 2 gibt es jetzt in 3D Grafik, noch schöner, noch besser, alles klar, alle schwelgen Nostalgie und freuen sich, dass das eine Neuauflage bekommen hat. Und ich finde, bei einigen alten TV-Serien darf es das ruhig gerne geben, auch wenn das jetzt nicht das Innovativste oder das Gelbste vom Ei ist. Aber
da, also zum Beispiel Netflix, ich habe das nur so ein bisschen am Rande mitgekriegt, zum Beispiel She-Ra wurde ja wieder aufgelegt als sozusagen Schwester von He-Man. Und die wurde zum Beispiel in der Gay-Community sehr gefeiert als endlich queere Superheldin. So. Und genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches erzählt oder so, aber ich habe das so am Rande so ein bisschen mitgekriegt, dass da eine große Fanbase war von Leuten, die jetzt nicht die das eher unter einem anderen Gesichtspunkt gucken als, boah, geile Action, so. Und ich glaube, dass da auch, dass auch in solchen Nischen durchaus Potenzial für Zuschauer ist. Also, die dann halt nicht sagen, ich bin jetzt das Kind, das es guckt, sondern eher so ein bisschen die, ja, die älteren Nerds, die so eine, die sowas gucken. Also, genau.
My Little Pony, die Neuauflage von My Little Pony, ist ja etwas Ähnliches passiert, dass es auch eine sehr erwachsene Community bekommen hat. Ich glaube, die Erfinderin, und ich glaube, die My Little Pony neu aufgelegt hat, ist, glaube ich, auch mitverantwortlich für die Powerpuff Girls gewesen. Und rund um die Neuauflage, die neuen Staffeln von My Little Pony, gab es eine erwachsene Community. Das ist auch sehr verwirrend für mich und ich verstehe das auch noch nicht so ganz. Da muss ich mich auch noch, glaube ich, mal irgendwie ein bisschen belesen, warum das so ist.
Ich glaube, es gibt aber von Spielzeug, oder? Von dieser Netflix-Serie, von dieser geilen Netflix-Doku-Serie.
Genau.
Gibt es auch My Little Pony.
Achso, ich dachte, du meinst, es gibt von dieser Serie Spielzeug, was jetzt für Erwachsene.
Aber genau da, ich glaube, genau da wird es auch thematisiert. Genau in der Folge wird das auch thematisiert. Da ist auch das, da wird auch die Erfinderin eben dazu befragt. Aber das ist sowieso eine unglaublich interessant gemachte Serie, die einen auch auf den Boden der Tatsachen zurückholt, oder? Wenn man so bedenkt, dass einige der schönsten Kindheitsträume von uns ja fast rein marktwirtschaftlich waren, weil Spielzeug verkauft. Das ist
kaum zu fassen. Musste.
Ja, Hero Turtles, als sie angefangen haben, ja, komm, wir wollen mehr Spielzeug verkaufen, wie machen wir das? Oh, schreiben wir halt eine TV-Serie. Oh, ich hing da weinend vorm Fernseher und dachte, nein, das darf nicht sein.
Die He-Man, wie He-Man, wo sie darüber also He-Man ist vielleicht eine der traumatisierendsten Folgen, aber
ich finde die sehr unterhaltsam, das war ja wirklich Satire pur, ne?
Diese zugekifften Jungs, die sich eine Figur nach dem anderen ausdenken, um unseren Eltern das Geld aus der Tasche zu ziehen, ist schon hart. Also, boah. Hast du so eine Leidenschaft, wo die so aus der Kindheit rübergeschwappt ist? Also, keine Ahnung. Steht bei dir ganz viel Lego rum oder sammelst du irgendwelche He-Man-Figuren oder sowas? Möchtest du irgendwas beichten?
Das ist sehr schön, ob ich irgendwas beichten möchte. Nee, also auf dem Dachboden meiner Eltern wäre noch ein funktionstüchtiges Playmobil-Dorf, glaube ich, was irgendein kleiner Teil mir gerne reaktivieren möchte. Da haben meine Schwester und ich auch serienverdächtige Plots entwickelt mit richtigen Cliffhangern. Das war richtig cool. Dann ist irgendwas dem Bürgermeister, irgendwas ist dem Bürgermeister passiert, dann muss meine Schwester nicht aufhören mit Spielen und dann haben wir so richtige Cliffhanger gebaut. Alles klar, und morgen, wenn wir weiterspielen, geht's da genau da weiter. Also vielleicht möchte ich gerne, ich möchte gerne dieses Weihnachten, oh, das ist eine tolle Idee, danke, das passt jetzt so in die Weihnachtszeit, ich werde meine Eltern nerven und sag so, das Weihnachtsgeschenk, was ihr mir machen könnt, ich will das Playmobil-Dorf wieder haben. Baut es auf. Lasst es uns aufbauen. Das ist gut, ja. Ja, also Playmobil. Playmobil-Kind, aber die He-Man-Action-Figur oder der Lego-Todesstern, nee, da wage ich mich nicht ran. Da habe ich auch jetzt nicht das Bedürfnis dazu.
Okay. Warst du Playmobil-Kind oder Lego-Kind? Oder beides?
Playmobil-Kind. Aber das ist auch Playmobil-Kind, weil meine Schwester und ich viel miteinander geteilt haben. Also einmal das Playmobil-Dorf und jeder hatte seinen festen Charakter. Also der Bauer Mac durfte ich spielen oder dann den Tankstellenwart, das war auch meine Rolle. Meine Schwester hatte auch feste Charaktere. Und wir haben halt auch diese Serienerfahrung alle miteinander geteilt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht mit euren Geschwistern, aber meine Schwester und ich haben als Kinder, es zum Beispiel als die Tiere den Wald verließen, das hatte ich ja schon erzählt, oder Ocean Girl beispielsweise, auch eine Kika-Serie mit einem Alien-Mädchen, das im Meer schwimmen kann und einen Pottwal zum Freund hat, mit realen Leuten auch übrigens. Das sind alles, das waren so Erfahrungen, die Schloss Einstein haben meine Schwester und ich zusammen geguckt. Und das ist irgendwie das Schöne, dass da so gemeinsame Erlebnisse sind. Ich finde es immer schön, wenn man gemeinsam dann doch so eine Erinnerung teilen kann. Schweißt ja auch sehr zusammen, wenn man irgendwie sagen kann, weißt du noch damals, als wir Schloss Einstein geguckt haben und dachten, wow, wie alt die da alle sind. Ja, sehe ich jetzt jetzt ist das ein bisschen, aber sieht man das halt ein bisschen anders. Aber gut.
Ja, aber Schloss Einstein ist auch an mir vorbeigegangen. Schloss Einstein habe ich erst im Zivildienst kennengelernt, weil wir da eine Beschäftigte hatten, die immer gesagt hat, sie arbeitet in der Werkstatt. Aber in den Ferien fährt sie immer nach Schloss Einstein. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat, aber genau. Und da habe ich das erste Mal Schloss Einstein mir auch mal angeguckt, einfach aus Interesse, wovon sie da immer so begeistert erzählt hat. Ja, ist auch eine gute Serie eigentlich. Kann man für ein bisschen.
Ja, ich bin ein bisschen raus. Ich weiß jetzt nicht, wo es in der letzten Staffel irgendwie hinging. Aber ich habe die ersten zwei Staffeln habe ich als Kind super, super gerne geschaut. Wir haben einmal bei einem Boot, bei irgendwie so einem Ruderrennen in Schleswig-Holstein den Hausmeister Pasulke getroffen, den Darsteller. Das war für uns ein Riesenhighlight als Kinder. Nein, der ist der Hausmeister von Schloss Einstein. Und wir haben ihn gewunken. Das war eine wunderschöne Kindheitserinnerung. Ja, das war, ja, und wir wissen auch noch, da war die Katharina, die war die Böse, und ich glaube Nadine, das war so die Hauptrolle, und Budi war auch cool. Also verrückt, dass diese ganzen Charaktere und Schauspieler und Schauspielerinnen aus der ersten und zweiten Staffel von Schloss Einstein so sehr in meinem Kopf sind. Das ist echt
faszinierend. Inzwischen gibt es die 24. Staffel.
Und genau, und die Begeisterung ist ja weiterhin da. Also ich bekomme sehr viele Nachrichten auch, mach mehr über Schloss Einstein Backstage-Infos. Der MDR hat jetzt sogar eine, für die neue Staffel jetzt eine extra kleine Kurzsendung produziert, mehrere Folgen. Kennst du alle Geheimnisse von Schloss Einstein? Also Secrets of Schloss Einstein heißt es, also eine Behind-the-Scenes-Serie. Mega cool.
Das ist sowas wie Rote Rosen für Kinder. Oder alles, was zählt oder so.
Wie gut wäre ein Crossover, wenn die Schloss Einstein-Schüler eine Klassenfahrt nach Lüneburg in den Fürstenhof machen. Rote Rosen oder in den Fürstenhof und das Fünf-Sterne-Hotel von Sturm der Liebe. Und dann treffen sie auf den bösen Hotelbesitzer. Das wäre doch, wenn es schon welche Soaps im Öffentlich-Rechtlichen. Ja, warum nicht mal seltsame Crossover-Sachen wagen? Wäre lustig.
Was ich erschreckend finde, ist, dass du Details aus Sturm der Liebe kennst.
Okay, ach so, stimmt. Ja, du hast irgendwie vor x Minuten die Frage gestellt, gibt es was zu beichten? Ne? Okay, das Wetter. Wie war denn das Wetter heute bei euch?
So? René, bist du auch Sturm der Liebe? Was hast du zu beichten? Sturm der Liebe?
Nee.
GZSZ?
GZSZ habe ich früher geschaut, ja. Das beichte ich. Dann war ich mal eine Zeit lang tatsächlich noch mit Unter uns. Und dann war es aber vorbei. Und
was stimmt nicht mit euch?
Gute Zeiten, schlechte GZSZ, Zeiten, stimmt.
Ich glaube, da habe ich so von der ersten Folge so die ersten ein, zwei Jahre, ich weiß es nicht. Aber da habe ich eine gute Zeit lang habe ich das rege verfolgt.
Hattet ihr keine Freunde? Also,
nicht mehr um 19.40 Uhr, da war ich froh, dass ich aufbleiben durfte. Und dann hast du geguckt, was ging, ne?
Oh Gott, nee.
Also als damals die Zwillinge dann zu Elisabeth und Daniel gekommen sind. René, weißt du das noch?
Waren das die Adoptierten, ne? Die waren adoptiert. Daniel war der Lehrer, ja. Oder war sie Lehrerin?
Elisabeth ist Lehrerin gewesen. Kneipe. Daniel hat ja... Ja, richtig. Das Daniel, stimmt. Die coole Kneipe.
Ja.
Und dann waren da die Zwillinge.
Ja, an die kann ich mich noch vage erinnern. Und ich weiß, eine Szene, da hatte eine Schauspielerin einen Autounfall und war danach eine andere Schauspielerin, aber noch dieselbe Person. Sah aber komplett anders aus.
Stimmt.
Die war dann...
Die Gesichts-OP Sonja, von Sonja.
Mit so kurzen blonden Haaren. Guck, jetzt ist Birk raus.
Ich bin entsetzt.
Oder als
das war in dem Alter, habe ich schon Arte geschaut. Die Arte-Themenabend in Schwarz-Weiß.
Ja. Ach ja, Ballett in Schwarz-Weiß.
Ballett genau. Das Staatsballett tanzt den Ersten Weltkrieg in Schwarz-Weiß. Das habe ich bei meiner Kindheit. Jugend. Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre auch langsam die Zeit zu sagen. Wir wissen jetzt, René und Tim haben eine heimliche Leidenschaft für Soaps und wissen immer noch erstaunlich viel. Ja, René, warum machen wir eine GZSZ-Folge?
Da rede ich dich an die Wand.
Den einzigen, den ich zu bieten hätte in diesem Universum ist André Dietz, der, ich weiß nicht, 25 Jahre lang alles, was zählt, mitgemacht hat. Den könnten wir mal einladen.
Das kenne ich jetzt wieder nicht.
Ja, auch egal. RTL irgendwas. Aber Tim, schaust du denn viel Kika jetzt auch so privat oder schaust du viel Kinderserien oder ist das... brauchst du, wenn du den ganzen Tag dich mit Kindersachen beschäftigst, dann auch so den harten Cut und schaust dann lieber
Serien für Erwachsene. Oh, wow. Ich schaue einfach gerne, mir neue Serien für Kids an, um zu schauen, in welche Richtung sich manche Sachen entwickelt. Es gab ja zum Beispiel die große Kritik, dass nicht genügend starke Heldinnen im Kinderfernsehen auftauchen. Da gab es ja diese Studie, die von der Schauspielerin Maria Furtwängler angeschoben wurde. Und natürlich sehe ich das und ich nehme mir das ja auch irgendwie zu Herzen, weil ich so denke, hey, es ist in allem unserem Interesse, ein gutes Kinderprogramm zu gestalten und da was Tolles zu machen. Und dann wiederum finde ich es halt irgendwie wichtig, auf dem neuesten Stand zu sein. Und dann ist es halt mega interessant zu sehen, dass zum Beispiel Leute, dass so Netflix beispielsweise jetzt mit She-Ra, mit Hilda, mit Charakteren wie Rayla in Der Prinz der Drachen, finde ich, sehr starke und großartige Heldinnen erschafft. Auch der Kika mit Androids beispielsweise, einer Serie. Ja, Birk, vielleicht geht das auch in die Richtung, was du meintest, dass Androids auch so ein ganz bisschen dieses IT-Wissen und so ein bisschen, oder die Furcht vor MINT-Berufen irgendwie nimmt oder so. Ne, dass da eine Vorbildfunktion ist mit Androids, mit der Tüftlerin. Und ich finde es schon wichtig, das auf dem Schirm zu haben, als Kinderfernsehmacher oder Kindermedienmacher.
Hast du denn eine Serie, wo du sagst, so die hast du jetzt in der letzten Zeit entdeckt und das ist so deine, wo du sagst, so die würdest du allen Eltern, die unseren Podcast hören, ans Herz legen und, keine Ahnung, so in dem Bereich, wo du auch natürlich unterwegs bist, irgendwie Grundschule oder so?
Gerade für die Weihnachtszeit, schweren Herzens, Bezahlangebot Netflix. Es ist schade, dass es diese Hürde gibt, aber da lauert eine Serie, die ich so schön finde und gerade jetzt vielleicht für die Weihnachtszeit, wenn man gemeinsam ein Abenteuer erleben möchte, das ist Der Prinz der Drachen. Der Prinz der Drachen ist eine so spannende, liebevoll gemachte Fantasy-Serie, ein Herr der Ringe für Kinder mit charmanten Figuren. Es ist auch einfach witzig. Es ist ein perfekter Mix aus Spannung und sie ist auch irgendwie modern. Also da ist beispielsweise eine Figur, als eine Generälin einer Armee und sie ist halt beeinträchtigt, was das Hören angeht. Also sie ist auf Gebärdensprache, unterhält sich halt in Gebärdensprache und hat einen Gebärdensprachdolmetscher dabei. Und in diese Serie kommentiert das beispielsweise auch gar nicht. Also da ist einfach die Amalia, glaube ich, heißt die Generälin, und die hat ihren Gebärdensprachdolmetscher dabei und die ist richtig tough. Und dass sie gehörlos ist, wird da jetzt nicht groß zum Thema gemacht. Und ich finde, das fühlt sich gut an. Ich finde, also meine Meinung, ich fand, das war super, wie da auch Vielfalt im Kinderfernsehen ohne großes Aufsehen mit ins Drehbuch gepackt wird. Das fand ich sehr, sehr schön. Und Der Prinz der Drachen hat jetzt 3 Staffeln und die haben sehr hohes Suchtpotenzial. Also da willst du dranbleiben. Da willst du immer wieder gerne weiterschauen.
Ab welchem Alter spannend. Würdest du das empfehlen?
Für ältere Grundschule.
Okay.
Ältere Grundschule. Also 1. Klasse, 2. Klasse ist das vielleicht schon ein bisschen zu viel. Aber ältere Grundschule gemeinsam dann schauen. Ja? Aber guck mal, mit was für einer Vorsicht ich das sage. Und meine Schwester und ich haben früher alleine, als die Tiere den Wald verließen, geschaut, als die Igel über die Autobahn mussten und es nicht geschafft haben. Auch meine Schwester und ich sind gute Menschen geworden, behaupte ich mal, und haben schon früh, als die Tiere den Wald verließen, geschaut und geguckt, wie die Mäuse vom Mäusebussard und wie viele seltsame Todesarten gab es überhaupt in dieser schrecklichen Serie. Aber wir haben sie geguckt und wir sind, glaube ich, ganz gut. Also deswegen,
falls man Trauma in
der
2.
Klasse ist und Prinz der Drachen schaut, dann glaube ich, kommt man da auch ganz gut raus. Also es ist eine hammerunterhaltsame Serie und finde ich, ist so ein richtiges Event-Fernsehen, wo ist das Lagerfeuer wieder. Ne? Da will man gemeinsam als Familie was schauen.
Aber ich glaube, auch dieser begleitete Medienkonsum ist etwas relativ Neues. Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass meine Eltern da sonderlich groß vorsaßen. Das war eher so, man wurde dahingesetzt und dann lief halt gefühlt 3 Stunden Disney Club. Ich weiß nicht, wie lange das wirklich lief, aber in der Retrospektive waren wir irgendwie bei 3 Stunden. Ich weiß nicht, René, hast du Disney Club war ewig, oder?
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, wahrscheinlich 1 Stunde, aber es war wahrscheinlich weniger. Gefühlt würde ich sagen, es war 1 Stunde, aber
okay.
Maximal wahrscheinlich 30 aber, Minuten.
Ja, aber trotzdem, man wurde da schon vorgesetzt,
ja, ja.
Oder? Ohne dass da begleitet wurde. Also.
Was mich auch nochmal interessieren würde, wäre die neuen Staffeln von DuckTales, also die Neuauflage von Disney, ist so dermaßen gelungen, auch unbedingt anschauen. Finde ich ganz, ganz toll. Wie auch von der ersten Folge so ein Plot entwickelt wird, der sich halt durchzieht in jeder Folge so ein bisschen. Das finde ich ist auch extrem charmant und clever gemacht. Du hast da die Nikki, im Englischen Rabbi, die war in der alten Staffel noch so sehr tapsig unterwegs und da gab es Tick, Trick und Track und die wussten, wo es lang geht und auf einmal ist die Nichte von der Haushälterin von Dagobert Duck, ich hoffe, ich habe die Verwandtschaft da ordentlich hinbekommen, ist ein ganz, ganz tougher Charakter. Und ich finde, diese neue DuckTales-Serie, die zitiert so viel, die ändert so viel, wie so ein gutes Arrangement irgendwie in einem Song, als ob der was covert. Auf einmal ist eine vertraute Rolle aus der alten Staffel, bekommt er einen komplett neuen Anstrich. Und da wundere ich mich auch manchmal, ist das alles so gewollt, dass auch da die Eltern gemeinsam mit vorsitzen, dass es auch für alle interessant ist.
Ja, ich glaube, das sind aber auch so Dinge, wo auch, glaube ich, die Eltern halt auch nochmal reinhauen und sagen, hier Nostalgie pur. Also das geht uns ja auch so. Also voll. Bei Paw Patrol sitzen wir da auch, oh, jetzt schon wieder und so, aber wenn das so ein bisschen nur anspricht und uns an der Nostalgie kitzelt und wir da sozusagen auch eigene Kindheitsgefühle dabei haben, dann geht es, das ist wie Sendung mit der Maus. Wenn du dich zur Sendung mit der Maus daneben sitzt, bist du auch wieder der Sechsjährige, der Zehnjährige Birk, oder ihr halt René und Tim, der davor sitzt und denkt, boah, geil, das ist meine Kindheit so. Und da hat sich ja auch nicht viel geändert. So, da sind die Charaktere, die kennt man. Christoph kennt man. So. Und jetzt eben die DuckTales, die kennt man. Und dann schaltet man das ein und dann sind wir dabei. Und das geht dir ja bei Paw Patrol nicht so. Also, ich weiß nicht. René, hast du noch so eine Serie, wo du sagst, so, da kommt bei dir die Nostalgie hoch im Moment?
Nee. Nee, tatsächlich nicht. Also, wie gesagt, wir gucken gerade wirklich nur neue Serien, aber irgendeine Nostalgie-Serie, nee, fällt mir keine ein.
Da sind wir, keine Ahnung, und so Muppets und so ist halt auch, das finden die Kinder auch nicht mehr so richtig cool. Also, Sesamstraße geht noch so ein bisschen, Ernie und Bert haben wir ab und zu mal so kleine Clips geguckt irgendwie, aber so richtig, dass mein Sohn da jetzt so das Ernie und Bert Lego-Set, das fand er gut. Das hätte er am liebsten gehabt. Aber genau, aber sonst so richtig, dass ich glaube, das wird dann auch ein bisschen mit dem Alter. Und dann kannst du dann sagen, ach, guck mal hier. So wie gab es bei dir sowas, dass dein Vater oder deine Mutter aus ihrer Kindheit was rausgeholt hat? Bei mir waren es die alten Western. Mein Vater kam ständig mit irgendwie Clint Eastwood und irgendwelchen 70er, 60er Jahre Italo-Western an, so für eine Handvoll Dollar und der Gute hier und ein Spiel mit das Lied vom Tod oder die sieben, wie hieß es denn hier?
Die sieben glorreichen Halunken.
Oder? Genau.
Die, ja, genau.
Nachgemacht von den sieben Samurai, glaube ich. Genau. Und das war schon.
Ja, ja.
Die glorreichen sieben heißt das Ganze.
Stimmt, wie kommen wir auf die Halunken? Aber die glorreichen sieben, ja, genau.
Genau. Und
sehr, sehr, sehr guter Film. Ja.
Gab es sowas bei euch, dass eure Eltern damit irgendwas
Nee, also ich kann mich nicht dran erinnern. Es war eher so, dass wir gemeinsam irgendwelche Serien dann geschaut haben, was weiß ich, Schwarzwaldklinik, in die Richtung, aber das ist alles nicht mehr so präsent bei mir.
So, Loriot, ich erinnere mich an einen tollen einen Weihnachtsabend, wo es hieß, so, jetzt schauen wir mal Loriot, das Gesamtwerk an. Also das war ganz lustig und dick und doof tatsächlich. Ach, ja. Also mein Papa hat mir die dick und doof Filme von früher gezeigt. Genau, und das waren sehr lustige gemeinsame Momente, ja.
Ja. Jetzt, wir haben sowieso die Zeitschallgrenze lange überschritten. Also wenn ihr das jetzt bis zu dieser Stelle gehört habt, habt ihr wirklich viel Zeit oder wollt der Weihnachtsfamilie entfliehen, wenn es die oder der Verwandtschaft oder den Kindern. Genau, aber das ist, glaube ich, ein schönes Bild, dass den Weihnachtsfilm. Deshalb meine Abschlussfrage an euch. Was ist für euch der Weihnachtsfilm oder die Weihnachtsserie? Was verbindet ihr mit Weihnachten?
Für mich ist es ganz klar Kevin allein zu Haus. Da freue ich mich auch schon dieses Jahr wieder drauf.
Ja, Kevin allein zu Haus, genau. Und die Muppets Weihnachtsgeschichte.
Die ist auch super.
Besonders dramatisch Timmy, der kleine Frosch.
Der kleine Kermit, ja.
Der
genau.
Hustet und ganz krank ist.
Die schauen wir eigentlich auch jedes Jahr, ja.
Ja, das ist auch keine sonderlich kinderfreundliche
Also, nee, der Tod ist schon, nicht für schon recht gespenstisch. Der Geist der Vergangenen, Zukünftigen. Wer ist denn das? Diese
sind alle nicht so richtig. Also mit einem Vierjährigen würde ich es nicht gucken.
Nee, das stimmt.
So, Tim, jetzt du. Deine. Wir haben dir jetzt alles weggenommen, oder?
Also Weihnachten ist für mich und die Weihnachtszeit ist für mich ist unglaublich viele Nachmittage, gemütlich, Kamin ist an und dann schaut sich die gesamte Familie eine Serie an. Meine Mama hat mal Fackeln im Sturm mitgebracht und es gab ein legendäres Weihnachtsfest, wo wir über die Tage dann halt bis Silvester die erste Staffel von Fackeln im Sturm geschaut haben. Das sind sehr, sehr schöne Erinnerungen mit Schmalzkuchen und so, aber wenn es um den Weihnachtsfilm geht, dann ist das Hilfe, es weihnachtet sehr mit Chevy Chase. Der Film, wo er auf das Dach klettert und versucht, die größte Lichterkette der Welt an sein Haus anzubringen. Unglaublich toller, verrückt lustiger Weihnachtsfilm.
Ja.
Und was die Muppets angeht, da gibt es noch einen versteckten Film. Ich finde, der beste Muppets-Film, den keiner kennt, das ist die Muppets feiern Weihnachten zusammen mit der Sesamstraße. Der ist tausendmal besser als die auch sehr schöne Weihnachtsgeschichte. Aber es ist so großartig, wenn die Muppets in dieses Ferienhaus kommen und den Gastgeber stören und plötzlich läutet es draußen und man hört Gesang und dann steht die gesamte Sesamstraße vor der Tür und ich bin ausgerastet als Kind und dachte, das gibt's doch nicht. Bibo und Kermit und Animal und Krümelmonster feiern gemeinsam Weihnachten. Ach, das ist der schönste Weihnachtsfilm. Oh, vielleicht finde ich ihn ein bisschen schöner als Hilfe ist Weihnachten.
Den werde ich mir auch anschauen.
Hilfe ist Weihnachten sehr, der die Hauptrolle spielt übrigens in der genialen Serie Community, den Pierce Horton oder Horton, einen ganz ekligen Typen, aber genau, da ein sehr schöner Weihnachtsfilm. Genau, ich glaube, wir sind am Ende, oder? Bevor wir jetzt die anderthalb Stunden ganz voll machen. Genau, es war mir wieder ein Fest mit euch oder mit dir, René, mal wieder über Weihnachten zu sprechen. Tim, du warst ein ganz toller Gast. Genau. Wir laden dich gerne wieder ein. Oder wir kommen auch gerne in deine Sendung, wenn wir mal erzählen sollen, wie alte Väter Paw Patrol finden oder genau.
Ja, könnt ihr einmal schön über Paw Patrol ablästern. Genau. Dann bei mir.
Ja, oder wir stehen im Hintergrund in der Kulisse. Und tanzen.
Ja,
hast du eine Band, die im Schrank spielt oder sowas? Denkst du darüber nach? Über eine Band im Schrank?
Ja, ich denke darüber nach. Dass die Zahnräder laufen hier schon im Kopf, wie wir das mit dem Cameo-Auftritt hinbekommen. Das wäre sehr lustig.
Genau. Also, René würde auch wahrscheinlich traditionelle Tracht aus dem Schwarzwald anziehen.
Ja, da habe ich ja viele im Schrank hängen.
Wir hatten schon über den Dinosaurier aus dem Schwarzwald spekuliert, dass der so Bommeln hat, so rote.
Richtig.
Wie heißen die nochmal?
Bollen.
Bollen. Der Bollosaurus. Der
Bollosaurus.
Der Bollosaurus. Ja, also in diesem Sinne, euch eine schöne Weihnachtszeit. Euch eine schöne Weihnachtszeit. Und genau, wir hören uns nochmal wieder vor dem Weihnachtsabend mit einer Weihnachtsepisode von René und mir. Genau.
Mit viel, oder? Ja, mit René, viel, mit viel Glühwein und Eierpunsch. Am 24. Genau,
am 24.
Oh, das klingt gemütlich. Das klingt sehr, sehr gemütlich. Ja. Muss man noch die Wolldecke einpacken und sich auch ein warmes Getränk bereiten.
Genau. Wir sind quasi das Kevin allein zu Hause. Der Podcast. Das wird eine Kult-Weihnachtsfolge, die sich dann Familien anhören und denken, ach,
Die über beiden. Generationen hinweg, genau.
Die beiden Armen. Alles klar. In diesem Sinne, macht es gut.
Bis denn.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.